Hi, ich möchte euch Geschichten erzählen über Sportlerinnen und Sportler, die die Welt verändert haben. Im neuen Sportschau-Podcast Changemakers. Etwa die Story von Didier Drogba, Starfußballer der Elfenbeinküste, der es geschafft hat, Menschen während eines Bürgerkriegs wieder zueinander zu führen. Oder die von Billie Jean King, der besten Tennisspielerin ihrer Zeit. Wie wurde sie zur Ikone der Gleichberechtigung, auch über den Sport hinaus? Changemakers, wie SportlerInnen die Welt verändern. In der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
Wolltest du auch schon immer ein mutiger Polizist werden?
Ui, 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 ui.
Und den allertiefsten Dschungel erforschen?
Wow.
Ganz allein verlorene Goldschätze finden?
Ding.
Und an den größten Dreckschrauben, die die Welt je gesehen hat?
Oh,
dann ist die D-Max DNA bestimmt auch ein Teil von dir. Denn bei D-Max fängt jede Geschichte mit dir an.
Im Herbst erwarten dich neue Serien-Highlights, spannende Abenteuer und Adrenalin pur. Freu dich auf neue Staffeln von Erfolgsformaten wie Germinator, Steel Buddies, 112, Feuerwehr im Einsatz, sowie zahlreiche Neustarts wie Feuerwache 3, Alarm in Rostock. Nur auf D-Max und bereits 7 Tage vor Ausstrahlung auf Discovery Plus.
Rheinische Post Podcasts. Fohlenfutter, der Podcast für Fans von Borussia Mönchengladbach.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Fohlenfutter-Podcasts. Nach unserem Ausflug in den Borussia-Park sind der Kollege Yannick Sorgatz. Hallo Yannick.
Hallo Carsten.
Und ich wieder zurückgekehrt an unsere Stammposition in Mönchengladbach beziehungsweise Yannick in Düsseldorf, ich in Mönchengladbach und nehmen den Podcast wieder indoor auf. Den Podcast zu Borussia Mönchengladbach und es geht jetzt tatsächlich, Yannick, wir haben es vorab besprochen im Borussia Park, jetzt ist es passiert. Das erste Pflichtspiel der Saison ist hinter Borussia und Borussia hat es erfolgreich absolviert, hat 3:1 bei Erzgebirge Aue gewonnen und steht in der nächsten Pokalrunde. Und Yannick, ich glaube, es war ein Spiel mit ganz vielen Facetten.
Ja, mit einer Facette, auf die Borussia und Trainer Gerardo Seoane gerne verzichtet hätten, nämlich dem frühen Rückstand mit dem ersten gelungenen Angriff des Gegners. Da sind die Borussen schön überrumpelt worden. Es war kein Ballverlust, aber Skelly hat probiert, ein taktisches Foul eigentlich zu machen an der Mittellinie. Itakura war irgendwo vorgeprescht und Weigel kam nicht mehr zurück. Netz hatte 2 Gegenspieler und schon war drin. Schön auch ausgespielt von Aue, muss man an der Stelle auch sagen. Das schwante einem zumindest nach der Anfangsphase nichts Gutes. Aber ein Spiel dauert ja 90 Minuten und es war dann irgendwie mal andersrum, als wir das letztes Jahr so oft gesehen haben. Borussia kam rein und Carsten, ich würde sagen, so eine Trinkpause, die ist manchmal richtig gut, oder?
Ja, also die gab es ja öfter in dem Spiel und irgendwie war das so der Break, das hatte ja so ein bisschen was, beispielsweise beim Basketball gibt es ja auch diese Auszeiten, vielleicht sind da nochmal so die Dinge zusammengesetzt worden, nochmal neu fokussiert worden und dann kamen die Gladbacher besser ins Spiel, vielleicht nochmal zu dem Gegentor. Ja, gerade dieses taktische Foul, was du angesprochen hast, das war ja was Gerardo Seoane auch mal ein bisschen so hat anklingen lassen, ja, würde ich ganz gerne auch mal sehen, wenn es drauf ankommt. Da hat es noch nicht geklappt, da fehlte noch so dieser, ja sagen wir mal, dieser Arschlochcharakter, den sich Borussia jetzt aneignen soll, um in der Sprache von Tim Kleindienst zu bleiben und dann ja später fand ich eigentlich, dass die Gladbacher ganz gut mit dem Rückstand umgegangen sind, haben so peu à peu. Natürlich ist Aue weiter im Spiel geblieben, hatte weiter auch noch kleine Möglichkeiten, aber die Gladbacher haben doch so insgesamt die Sache in den Griff bekommen, nicht mit überragender Fußballqualität, aber mit Willen. Und dieser Wille, das Spiel zu gewinnen, fand ich, war so der rote Faden in dem Spiel, natürlich vor allem auch repräsentiert durch Kevin Stöger und Tim Kleindienst, die Kollegen Anna Gobrecht, die vor Ort war, und Thomas Grulke haben das ja auch nochmal rausgearbeitet in ihren Texten. Also beide haben debütiert und beide haben gleich auch gezeigt, was sie dieser Mannschaft bringen können. Und dieser Geist, der dann transportiert werden soll, der hat sich dann ja am Ende ausgezahlt mit dem 3:1-Sieg. Und der Ausgleich, der fiel durch einen, der schon in der vergangenen Saison das erste Tor geschossen hat, Franck Honorat.
Ja, ich würde sagen, sobald diese Offensivreihe im Spiel war und auch Fußball gespielt hat, es ist ja dann, also es wird immer viel über den Willen und Mentalität und so geredet, aber ich finde, gerade gegen eine Mannschaft, die zwei Ligen weiter unten spielt, sollte man dann auch fußballerische Klasse auf den Platz bringen. Und das ist Borussia dann nach dieser besagten Trinkpause immer besser gelungen durch Kevin Stöger, der dann irgendwie auch die anderen mitgerissen hat. Alassane Player war drin, Kleindienst wurde gesucht und eben auch besagter Franck Honorat. Ja, ein schönes Ding. Gilt als Fallrückzieher, würde ich mal sagen. Also es gab schon formvollendetere, aber Rücken zum Tor und dann Fuß und Bein in die Luft und Ball rein. Ja, das sah sehr gut aus, bisschen auf Umwegen und Honorat hatte dann auch schon fast das 2-1 gemacht, also diese Phase vor der Pause. Da war Borussia dann wirklich auch griffig. Ich habe mir die Zusammenfassung des Spiels vorhin einfach nochmal angeguckt, weil ich so einen schnellen Überblick haben wollte. Und da gab es von Aue offensiv auch gar nichts zu sehen nach dem Tor. Da hat dann irgendwann nur Borussia gespielt, hat ihre spielerische Qualität ausgespielt. Aber Carsten ist dann vor der Pause noch verpasst, das 2-1 zu machen. Alassane Player hat einen Elfmeter rausgeholt. Und ja, ich würde sagen, Julian Weigel ist jetzt nicht mehr auf Platz 1 der Liste, oder? Oder würdest du sagen, komm, kann passieren, wenn es Freitag gegen Leverkusen wieder einen Elfmeter gibt, dann darf Julian Weigel auch schießen?
Ja, das ist ja immer so eine Kardinalfrage, die man sich dann als Trainer beziehungsweise auch als Schütze stellen muss. Es gibt ja in Kevin Stöger auch einen neuen sicheren Elfmeterschützen. Alassane Player hat auch schon Elfmeter geschossen. Die Frage ist eben, ob man dann einen Julian Weigel rausnimmt aus der Nummer. Ich glaube, das ist eine Momentsache, zu sagen, ich fühle mich gut, ich nehme den Ball, ich schieße. Seit 1974, seit dem WM-Finale, seit Paul Breitner ist das ja das Prinzip in Deutschland, sich solche Elfmeter entscheidender Art zu nehmen. Ja, Weigel, eigentlich war der Elfmeter ja gar nicht so schlecht geschossen. Ich fand, es war wirklich eine gute Parade vom Keeper, der ja irgendwie schon alle Gladbach-Spiele von Aue mehr oder weniger mitgemacht hat und vielleicht genau wusste, was passiert deswegen. Aber ja, klar, man hätte ihn reinmachen sollen an Julian Weigels Stelle. Und dann wäre das Spiel, glaube ich, noch mehr in die Bahn gelaufen, in die Gladbach es haben wollte, mit der Führung in die Pause zu gehen. Sehr ärgerlich, finde ich, weil solche Dinge können natürlich auch extrem nach hinten losgehen. Weigel hat die Verantwortung übernommen, Weigel hat es dann aber nicht auf die Reihe bekommen. Das sind natürlich solche Dinge, die immer wieder so ein bisschen an das erinnerten in diesem Spiel, was man eigentlich nicht mehr haben will bei Borussia Mönchengladbach, nämlich so in den entscheidenden Momenten das Falsche zu tun. Wie gesagt, bei Skelly eben dieses verpasste taktische Foul, auch der Pressschlag, der nicht in seine Richtung ging, dann eben dieser Elfmeter mit dem Tor zur Pause in Führung zu gehen. Das sind so Dinge, die wird Gerardo Seoane ganz dick auf der Liste haben und auch ansprechen. Und das ist auch wichtig, weil da müssen die Borussen einfach noch fokussierter sein. Ganz klar gesagt, egal wer da antritt, egal wer da schießt, so ein Ding darfst du nicht liegen lassen als Borussia Mönchengladbach, weil das kann katastrophale Folgen haben. Man hat es ja in Saarbrücken gesehen vergangenes Jahr. Das wird für viele Jahre jetzt so das Sinnbild sein. Deswegen, Weigel hat die Verantwortung übernommen und ich könnte mir auch vorstellen, dass er den nächsten Elfmeter trotzdem wieder schießt, wenn er sich gut fühlt. Aber dann muss das Ding rein.
War ja auch Player gefoult worden, wobei Alassane Player eben auch seine Momente schon hatte, wo er jetzt nicht der souveräne Schütze war. Vielleicht ist dann sogar Kevin Stöger demnächst derjenige, der sich da beweisen darf. Tim Kleindienst hat ja auch Elfmeter geschossen schon in Heidenheim. Also ja, vielleicht dann wirklich neue Gesichter am Elfmeterpunkt. Wir können vielleicht kurz nochmal über das Personal reden. Da gab es ja nicht viele offene Fragen und Positionen, aber dann doch ein paar Antworten. Also zum einen hat Fabio Chiarodia den Platz von Nico Elvedi bekommen, der ja verletzt bis angeschlagen ist und fehlte in Aue. Er war nicht so viel gefordert. Wie gesagt, beim Gegentor wuselte Itakura weiter vorne rum, deswegen war eh alles irgendwie verschoben und alle probierten zu reparieren, was irgendwie nicht mehr zu reparieren war. War ein bisschen wie beim 2-1 von Saarbrücken, fand ich, dieser Gegenstoß von Aue. Und dann auf der Doppel-6, ja, Überraschung würde ich es auch noch nicht nennen, aber zumindest hatte man ja eher mit Philipp Sander gerechnet gegenüber Rocco Reitz, der dann aber den Vorzug erhalten hat. Und ja, dritte offene Frage, aber eine, wo wir schon mit der Antwort gerechnet hatten, obwohl er im letzten Test eben nicht in der A11 war, Kevin Stöger drin und unterm Strich dann, wie gesagt, würde ich meinen, Carsten, keine bahnbrechenden Personalentscheidungen.
Nein, zumal sie sich im Grunde auch aus der Logik heraus ergeben, dass Kevin Stöger in der Startelf spielt, ist für mich eigentlich eine absolute Pflicht, ein absolutes Muss. hier wurde fußballerische Qualität dazugenommen, hier wurde jemand geholt, der mit seinen Standards, mit seinen Einzelaktionen jederzeit in der Lage ist, ein Spiel zu beeinflussen. Man hat ja auch gesehen, dass er bei den Standards da immer zugegen ist und die meisten auch übernimmt, ganz wichtig für die Mannschaft. Und die Geschichte mit Reitz und Sander hat, glaube ich, so eine kleine Botschaft mit drin, dass die beiden offenbar auf Augenhöhe zu sein scheinen und Gerardo Seoane so ein bisschen vielleicht nach Gegner entscheidet, ob man den etwas agil offensiveren Reitz oder den dann vielleicht strukturell spielenden Sander reinnimmt. Ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, wir werden ja gleich über die Aufstellung reden gegen Leverkusen, dass da die Sache anders ausfällt. Irgendwann wird auch der Punkt kommen, wo Julian Weigl mit Sicherheit möglicherweise mal in Frage steht. Im Moment glaube ich das noch nicht, aber wie gesagt, dazu später mehr. Naja, und Kia Rudia fand ich eine richtig gute Sache, klare Botschaft auch. Ich weiß nicht, ob wenn der Gegner Leverkusen wäre, ob es dann genauso wäre, aber wichtig einfach eine Botschaft an den Fabio Kia Rudia, dass er den Schritt, den er machen soll, den er machen will, offenbar gemacht hat, näher an die Mannschaft heranzurücken. Und das hat der Trainer gezeigt. Von daher war es eine, sagen wir mal, pädagogisch wertvolle Aufstellung, so würde ich es mal nennen. Auch vielleicht eine kleine Dankesgeschichte an Rocco Reitz für die letzte Saison, wo er ja wirklich da toll aufgetrumpft hat. Und dass man da nicht einfach zack, zack ausgetauscht wird, sondern dass jeder da so seine Stellung in der Mannschaft hat. Das sind vielleicht auch so die zwei, drei Positionen, die ein bisschen im Wandel sein werden. Immer wieder im gleichen System mit dem 4-2-3-1.
Ja, und ganz interessant, dass also Viererkette Doppel-6 von den 6 Spielern waren 4 maximal 22, also eine junge Defensive und auf dagegen dann eine sehr routinierte Offensive. Franck Honorat mit 28 da schon der Jungspund im Prinzip. Aber man hat eben auch vorne in der Reihe dann gerade nach der Pause gesehen, was da einfach jetzt an spielerischer Klasse versammelt ist, an Torgefahr, sowohl was das Vorbereiten als auch was das Vollstrecken angeht. Kevin Stöger und Tim Kleine brauchten nicht mal einen Scorerpunkt, um wirklich eine ordentliche Leistung abzuliefern. Stöger den Pfosten getroffen. Also ja, da wurde auch dann viel ruschiert. Stöger mal links gefunden, erinnere mich an ein gutes Dribbling von ihnen in der ersten Halbzeit noch in den Strafraum. Player dann mal zentraler. Also ja, gut variiert und man kann vielleicht schon sagen, so auch mit Blick auf die nächsten Spiele und das, was man da jetzt gesehen hat, wahrscheinlich sollte sich erstmal keiner von denen was tun. Also Robin Hack hat ja noch den deutlichen Trainingsrückstand und ja, was Nathan Ngoumou angeht, hat man ja in der Vorbereitung vor allen Dingen gesehen, dass da dann schon ein Qualitätsabfall zu beobachten wäre.
Ja, wobei bei Ngoumou ist es ja, der ist ja ein bisschen wie so eine Sphinx. Einen Tag spielt er wirklich richtig klasse. Ich meine, ich erinnere mich da an seinen Saisonauftakt in der vergangenen Saison, als er da gleich getroffen hat in der Bundesliga. Und manchmal, ja, ist er halt völlig taktisch neben der Spur. Das war jetzt auch im finalen Testspiel gegen Racing Straßburg so. Und ja, ich bin bei ihm immer so ein bisschen unsicher, wo ich ihn einordnen soll. Ist er jetzt wirklich einer, der ein bisschen zu lax mit seinem Potenzial umgeht? Hat er dieses Potenzial oder ist er wirklich so in der Raketenstartphase? Da schwankt er immer hin und her und deswegen diese Stabilität hat er natürlich nicht und darum muss Alassane Player natürlich gesund sein und die Nummer 1 auf der linken Seite bleiben. Robin Hack wird dann wahrscheinlich da den Druck etwas erhöhen. Robin Hack kann aber natürlich auch verschiedene andere Positionen übernehmen, aber ich glaube, es wird noch dauern, bis er dann wirklich eine konkrete Alternative ist. Darum diese Startformation, die hat mir schon gefallen, wie gesagt, mit den kleinen Variationsmöglichkeiten und ich glaube, dass Gerardo Seoane mit dieser Aufstellung auch klar gemacht hat, wie wichtig das Spiel in Aue ist. Und das war, glaube ich, auch eine extrem wichtige Botschaft. Einfach dieses Weiterkommen, einfach gar kein Gerede aufkommen lassen, gar nicht von vornherein die Missstimmung da sein zu lassen, dass man, wie es zum Beispiel Fortuna Düsseldorf passiert ist, gleich im ersten Spiel einen Riesenrückschlag einstecken muss und der Pokaltraum platzt. Und das haben die Gladbacher erledigt. Und da muss ich auch den Luca Netz mal loben, der ja nun mit drin war beim Gegentor, aber dann eben entscheidend war, dass dieser Sieg dann eben auch eingefahren werden konnte.
Ja, mit einem Traumtor, also Trinkpause und Traumtore, das war so der Schlüssel in Aue, kann man sagen. Ja, schön trocken, schön den Gegner ein bisschen in die falsche Richtung geschickt und dann ja das Ding in den Winkel gehauen. Sehr sehenswert, trifft nicht oft, aber vielleicht in dieser Saison mal etwas öfter. Da kam die Vorlage von Alassane Plea, der ja, wie gesagt, schon am Ausgleich beteiligt war, der einen Elfmeter rausgeholt hat, der da die Vorlage gegeben hat und der später dann eben auch für die Entscheidung gesorgt hat, rechtzeitig in der 70. Minute. Ich fand, das war auch eine gute Nachricht, dass man da jetzt gar keine Zitterphase mehr hatte in diesem Spiel. Also im Prinzip doch alles andersrum, als wir sonst gewohnt sind. Ist die Frage, was jetzt besser ist. Gerardo Seoane hat ja gesagt, am liebsten wäre schon, wenn man dann doch auch von Anfang an präsent und wach ist. Deswegen fand das jetzt gar nicht so gut, dass es diesen Resilienztest gab. Aber unterm Strich steht eben, dass Borussia ihn bestanden hat und dazu gehören eben auch Elemente wie ein Luca Netz, der fand ich beim Gegentor ja wirklich dann so die ärmste Sau in der Fehlerkette war und sich einfach entscheiden musste zwischen seinen Gegenspielern. Dann auch natürlich ein super Abschluss. Jonas Omlin haben wir noch gar nicht erwähnt, aber müssen wir auch nicht, denn der hat erst in der, ich glaube, 84. Minute den ersten Ball gehalten, hat zwischen dem Gegentor und dieser Szene auch keine Chance bekommen, einen Ball zu halten. Also für ihn ein weitgehend beschäftigungsloser Tag, aber das ist eben auch eine sehr gute Nachricht. Also so Klischee-Borussia wäre ja, es steht in der Schlussphase nur 2-1 und dann beginnt das große Zittern, Aue macht Druck, bekommt Chancen, aber wirklich eine gute Nachricht, dass es das nicht gab. Gegen einen Drittligisten, na klar, aber man kann eben auch erste Pokalrunden anders gestalten, weitaus unsouveräner und Carsten, unterm Strich steht wahrscheinlich sowieso, dass dieses Spiel jetzt nicht so super viele Aufschlussmöglichkeiten für uns gibt, was den Bundesliga-Auftakt am Freitag gegen Leverkusen angeht. Keine schlechte Stimmung unter der Woche, das ist wahrscheinlich so das Wichtigste.
Ja, genau. Darum ging's ja. Es ging wirklich darum, einfach nicht nach dieser Vorbereitung mit den 12-2 Toren, mit lauter Siegen dann im ersten Pflichtspiel gleich das Gegenteil auf den Platz zu bringen und zu verlieren, damit den Pokaltraum platzen. All diese Dinge, alles wäre wieder hochgekommen, dann wäre alles wieder Saarbrücken gewesen, will ich mal sagen. Und Leverkusen, da kommt jetzt, Leverkusen hat gleich sich den Supercup geholt im Elfmeterschießen gegen Stuttgart, hat dort auch schon wieder gezeigt, dass es auch zurückkommen kann, dass es auch Problemsituationen lösen kann. Also Leverkusen scheint dann da weiterzumachen, wo es aufgehört hat. Und das wird eine völlig andere Hausnummer als jetzt Aue. Aber eben Aue muss man auch erstmal hinkriegen, muss man so regeln, wie es Gladbach am Ende geregelt hat. Und ich fand, in der zweiten Halbzeit war es dann wirklich auch souverän. Nochmal, der große fußballerische Glanz war natürlich nicht da, aber da will ich jetzt auch mal sagen, das wird sich auch in der Saison dann zeigen, ob die Gladbacher jetzt auch vernünftig Fußball spielen können und wollen oder tun. Das braucht ja ein bisschen Zeit. Die Mannschaft ist doch relativ verändert, ist transformiert worden in einen anderen Spirit, der jetzt auch erstmal vielleicht andere Elemente in den Vordergrund gestellt hat. Und darum muss dann über die Zeit der Fußball kommen. Und gegen Leverkusen, ja, da wird sich dann zeigen, ob die Gladbacher diesen Kampfgeist, den sie in Aue, und das kann man sicherlich aus dem Spiel mitnehmen, diesen Kampfgeist, den sie gegen Aue gezeigt hat, die Widerstandsfähigkeit, die dann doch ein bisschen getestet wurde durch den Rückstand, durch den verschossenen Elfmeter. Das sind ja schon Rückschläge, an denen Gladbacher Mannschaften schon zerbrochen sind. Das darf man ja gar nicht unterschätzen. Deswegen, das sind die Dinge, die man in das Leverkusen-Spiel mit reinnehmen kann. Und natürlich, Yannick, Gladbach wird im Topf sein, wenn die zweite Pokalrunde ausgelost wird. Und natürlich, Heimspiel wird das Thema sein. Hast du einen Wunschgegner? Wahrscheinlich, wenn dann Bayern München und nochmal so ein Jahrhundertspiel, oder?
Ja, weil ich das damals nicht live im Stadion gesehen habe. Natürlich sollte es dann eins geben. Aber wir haben gerade im Vorgespräch schon kurz drüber gesprochen. Ich würde dann vielleicht sogar einfach mal so ein Derby gegen den ersten FC Köln im Pokal nehmen. Ich weiß gar nicht, wann es das letzte Pokalduell mit Köln gab. Ist ja ewig her, oder? Habe ich irgendwas verpasst?
Boah, also in den 70ern gab es das auf jeden Fall
schon. Ja, genau, öfter.
Ne, im Finale
vielleicht
zum Beispiel.
Vergessen wir irgendwas.
73.
Vergessen wir irgendwas in den 80ern, aber ich kann mich gar nicht dran erinnern. Deswegen würde ich sagen, ach komm, jetzt dann auch dann Heimspiel. Wir haben ja ein bisschen Derby-Bedarf auf jeden Fall noch. Da ist noch Potenzial. Wir wären bereit und würde ich machen.
Ja, ich überlege gerade. Heimspiel wäre auf jeden Fall gut und vielleicht dann nicht Leverkusen direkt wieder.
Die ja erstmal die erste Runde überstehen müssen.
Ja.
Noch ist nicht
geschafft. Ja, wollte ich gerade sagen. Das ist richtig. Die dürfen ja noch ran. Ich bleibe jetzt mal beim Heimspiel und würde mal einfach sagen, warum nicht Eintracht Frankfurt? Da hat man ja auch noch so die ein oder andere Pokalrechnung offen. Aber das wären ja schon ganz hohe Aufgaben, die dann kommen würden. Von daher schauen wir mal, was dann die Auslosung bringt. Und erstmal Pokal erledigt, Haken dran oder haben wir irgendwas Wichtiges vergessen? Die Gladbach-Fans waren natürlich zahlreich vertreten, ich glaube fast 3000 waren in Aue dabei, zeigt also, die Mannschaft zieht immer noch, die Leute haben wieder Bock auf Borussia, sind auch für die lange Fahrt belohnt worden. Ich glaube, dass auch viele Fans aus der Region dann da waren, gibt ja viele Gladbach-Fans dort und ja, war eigentlich dann, würde ich mal sagen, aus Gladbacher Sicht ein rundrum gelungener Pokaltag, aus dem man auf jeden Fall Selbstvertrauen mitnehmen kann. Jeder Sieg ist wichtig, ob jetzt in Aue oder dann gegen Leverkusen oder dann in Bochum oder wie auch immer. Von daher, Selbstvertrauen nimmt man mit, plus den Lostopf zweite Runde und das sind, glaube ich, ja, mehr ging eigentlich nicht, oder?
Ja, zu null wäre jetzt das gewesen, was wir noch, glaube ich, mitgenommen hätten und vielleicht keinen Elfmeter verschießen, aber dann, ne, wäre es super souverän gewesen. So war es letztlich souverän und ach, habe ich schon gar nicht getraut, bei Twitter reinzuschauen nach dem 0-1 Rückstand und dieser Startphase. Die war natürlich nicht gut, aber ich glaube, genauso wenig, wie wir jetzt aus den Toren dieser Offensivreihe und den gelungenen Offensivaktionen schließen, dass der Leverkusen jetzt an die Wand gespielt wird, genauso wenig kann man aus dieser Startphase schließen, dass da jetzt irgendwie gar nichts besser wird in dieser Saison. Wir erinnern uns dran, vor 14 Jahren hat man da in Aue 3-1 gewonnen mit einer Mannschaft, ja, weiß ich gar nicht, ob die jetzt noch so viel schlechter besetzt war, als sie das heute ist. Das war ja dann die, aus der irgendwann was Gutes erwuchs, aber erstmal hat sie eine 10-Punkte-Hinrunde gespielt und nur 2 Spiele in der Hinrunde gewonnen. Hätte man damals nach einem Pokalsieg in Aue auch nicht gedacht, ja, wann hat schon mal der DFB-Pokal so richtig gesagt, wie die Saison wird. 2013, letztes Mal in der ersten Runde ausgeschieden, war man dann, glaube ich, Dritter mit 33 Punkten nach der Hinrunde, ohne einen guten Start in der Bundesliga zu haben. Also ja, ich glaube, das muss man trennen. Da ist jetzt eine ganz andere Aufgabe auf dem Platz am Freitag. Und ja, ich glaube, wir könnten höchstens über Leute reden, die jetzt gar nicht bis wenig gespielt haben. Florian Neuhaus wieder außen vor. Aber ja, können wir vielleicht in dem Kontext des Aufstellungstipps auch besprechen, weil ja Manu Kone zumindest theoretisch dann auch schon wieder ein Startelf-Kandidat sein sollte. Wenn er nicht verkauft werden sollte, müsste er das ja sein. Aber ich glaube, das besprechen wir einfach gleich, ne?
Genau, vielleicht schauen wir wirklich erstmal auf die, die auf gar keinen Fall spielen werden am Freitag, aber eine Leverkusen-Verbindung haben. Die ist dann auch ein bisschen viel gesagt. Im Grunde ist es einer, Christoph Kramer. Das war eigentlich die Nachricht vor dem Aue-Spiel, kurz vor dem Spiel, dass der Vertrag mit Christoph Kramer aufgelöst wird. Es gab das emotionale Video, tränenreiches Video von Christoph Kramer, indem er nochmal klar wurde, wie sehr diese Zeit bei Borussia Mönchengladbach, seine Zeit, seine große Zeit seiner Fußballerkarriere, in der alles passiert ist, was man sich eigentlich wünschen kann als Spieler. Er ist Nationalspieler geworden, er ist Weltmeister geworden, er ist in der Champions League hat er gespielt, er hat in Gladbach Führungsaufgaben übernommen, war wirklich einer, der den Verein repräsentiert hat, ein Gesicht des Vereins. Deswegen natürlich ein trauriger Abschied, das hat Borussia auch nochmal klar gemacht. Aber Yannick, ich glaube, diese Entscheidung, den Vertrag aufzulösen, hat natürlich auch verschiedene Hintergründe. Und alle Türen sind offen. Das, finde ich, ist die wichtigste Botschaft bei der Geschichte. Chris Kramer, das hat Roland Wirkus auch nochmal im Vorfeld des Aue-Spiels gesagt, kann jederzeit zurückkehren zu Borussia Mönchengladbach, wird sich jetzt erst orientieren. Und ja, so ein bisschen hörte sich das sogar so an, als wenn da kurzfristig oder mittelfristig was gehen könnte. Schwer einzuschätzen, finde ich, aber ja, auf jeden Fall hat sich gezeigt, dass Christoph Kramer ein großes Herz für Borussia hat und dass es, glaube ich, auch den Borussen nicht so leicht ist, sich zu trennen, aber sportlich ist es, glaube ich, die richtige Entscheidung auf jeden Fall.
Ich glaube, es wäre die richtigste Entscheidung gewesen, eben vor wie viel, anderthalb Jahren, diese Weitsicht zu haben, dass das bald auseinandergehen könnte und er sportlich dann auch nicht mehr diese Rolle spielt, dann hätte man jetzt nicht diese Vertragsthematik gehabt, sondern ja, entweder hätte man schon 23 den Vertrag auslaufen lassen, verstehe ich, dass man da gesagt hat, man verlängert noch, aber mit diesem einen Jahr wäre dann sowieso in diesem Sommer Schluss gewesen. Jetzt ist es verhältnismäßig teuer nochmal geworden bei Borussia, ohne dass wir wissen, wo genau man sich jetzt getroffen hat, aber ja, Christoph Kramer wird jetzt nicht auf die Hälfte seines Jahresgehalts, das ihm noch zustand, verzichtet haben. Ja, deswegen hat man es jetzt aber unter diesen Umständen, finde ich, trotzdem gut gelöst am Ende. Man hat es vor allen Dingen auch rechtzeitig gelöst. Es ist gut, dass das, war der letzte Tag im Prinzip, an dem man das konnte, dass es gar nicht mehr in die Saison jetzt reingetragen ist und auch jetzt nicht mehr gewartet hat und sagt, okay, wir wollen das nicht am Tag vor Aue machen. Ich glaube, das war vertretbar und in dieser Art und Weise jetzt auch würdig. Dieses Video, das du angesprochen hast, ich glaube 3,5 Minuten Christoph Kramer, das war ja nochmal Christoph Kramer in Rheinkultur, also mit einem Gag losgelegt, dass er eigentlich seine Vertragsverlängerung verkündigt und dann sagt, ah, kleiner Scherz, und dann kommen schon die Tränen und er sagt, ja, ich neige dazu, albern zu werden, wenn ich traurig bin, und dann wurde seine ganze Trauer hör- und sichtbar. Auch nochmal eine tolle Reise durch die Zeit, wen er da alles würdigt. Und dann hat er Oscar Wendt fast vergessen. Und anschließend eben auch in den sozialen Netzwerken hat man dann gesehen, was er vielen Spielern bedeutet hat. Da gab es ja dann lange Elogen, zum Beispiel von Lars Stindl. Selbst Raphael hat viele und lange Worte geschrieben. Und würde ich sagen, war jetzt dann doch ein würdiges Rundumpaket.
Nicht zu vergessen Thomas Müller. Thomas Müller vom FC Bayern hat auch Christoph Kramer gewürdigt, hat die Hoffnung, dass jetzt Borussia Mönchengladbachs Zeit als Angstgegner des FC Bayern, der sie ja in den vergangenen Jahren geworden ist, vorbei ist ohne Kramer. Das werden wir dann sehen. Aber glaube, dass Christoph Kramer einfach Spuren hinterlassen hat bei Borussia Mönchengladbach, natürlich im deutschen Fußball, auch in der Nationalmannschaft. Er hat viele bunte Geschichten produziert, einfach durch seine nicht ganz normale Karriere. Jemand, der immer zu schätzen gewusst hat, dass vieles einfach auch richtig gut für ihn gelaufen ist, fand ich immer sehr bewusst sympathisch und einer, der auch immer Fußball-Fan geblieben ist. Das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Aspekt in der Person Christoph Kramer. Jemand, der natürlich seine Vorlieben im Fußball hatte, Ballbesitzfußball, spanischer Ballbesitzfußball, der aber vor allem dieses Spiel geliebt hat. Der ein Mann aus der Kurve ist, ein Mann, der den Fußball wirklich geatmet und gelebt hat, der ja in der Baller League da auch weiter dem Fußball verbunden ist. Und ich glaube auch, dass wir nicht das Ende seiner kompletten Karriere gesehen haben. Ich könnte mir schon vorstellen, dass es noch einen Club gibt, der sagt, den Kerl, den können wir gut gebrauchen, der kann uns auch fußballerisch noch helfen. Bin mal gespannt, wo Christoph Kramer auftaucht, und hoffe, dass wirklich Borussia Mönchengladbach und er in irgendeiner Form in der Zukunft zusammenfinden. Das wäre, glaube ich, eine gute Sache, weil er ganz einfach viel repräsentiert, und Borussia Mönchengladbach ist jetzt eben kramerlos. Aber dann eben gegen seinen zweiten Ex-Verein Bayer Leverkusen hoffentlich dann auch ohne Kramer nicht chancenlos.
Ja, Kramer ist ja so ein Spieler, wo man echt irgendwie traurig wäre, wenn der es nicht zumindest mal probiert als Trainer. Das gilt gleich eigentlich für Thomas Müller. Da denkt man, das sind so Typen, die haben so einen Blick auf den Fußball und so eine Art, die man dann irgendwie doch gerne am Spielfeldrand sehen würde, die man auch auf PK-Podien vor- und nachspielen sehen möchte. Also das wäre irgendwie verschenkt, wenn das nicht zumindest probieren würde. Ich glaube, Manager, ja, hat er nicht so ganz Lust drauf in der Richtung, obwohl er ja auch eine wahnsinnige Festplatte da hat, was Spiele und Spieler angeht. Er ist ja auch wirklich einer, der dann Samstag sich die komplette zweite Liga anguckt und dem man auch wirklich da jeden Rechtsverteidiger und Linksaußen von, weiß nicht, Sandhausen ansprechen konnte in den vergangenen Jahren. Wirklich kann man, glaube ich, auch mal so formulieren, dass man hofft, Christoph Kramer in dieser Form wiederzusehen. Und ich denke, da sind wir uns einig, dass es auch gewinnbringend wäre für Borussia. Freitag würde noch nicht helfen können gegen seinen Ex-Verein, der ihn ja damals verliehen hat nach Gladbach, der ihn zurückgeholt hat und der dann 15 Millionen Euro von Borussia bekommen hat. Man vergisst ja, glaube ich, immer so ein bisschen, dass Kramer mal Borussias Rekordtransfer war für ein Jahr, bis dann Matthias Ginter kam. Ich weiß gar nicht, ob er verabschiedet wird. Das müssen wir auch mal rauskriegen am Freitag. Das wäre natürlich auch angemessen. Ja, aber ansonsten, glaube ich, wird man dann, Carsten, auf Leverkusener Seite viel von dem Fußball sehen, den ja Christoph Kramer schätzt. Ballbesitz, und natürlich irgendwie aufgrund des Trainers automatisch auch spanisch geprägt.
Ja, davon ist auszugehen. Xabi Alonso steht ja eigentlich für diesen spanischen Ballbesitzfußball in Reinkultur. Er ist der große Stratege gewesen bei Real Madrid, zwischenzeitlich auch beim FC Bayern. Und jetzt ist er der große Vordenker des deutschen Meisters Bayer Leverkusen, des Double-Gewinners Bayer Leverkusen, der gegründet 1904, natürlich große Titel geholt, aber eben diese deutsche Meisterschaft. Die hing doch dann irgendwie in der Luft. Und dann kommt Xabi Alonso, holt dann eben dieses Double und da muss ich sagen, auch völlig verdient. Leverkusen hat klasse gespielt und wenn das so weitergeht, dann müssen sich die Bayern noch weiterhin warm anziehen, was Bayer Leverkusen angeht und ja, die Bundesliga wird jetzt auf Gladbach schauen. Leverkusen ist ja ungeschlagen durch die vergangene Bundesliga-Saison gegangen und jetzt ist eben Gladbach der erste Kandidat, der versucht, diese Unbesiegbarkeit von Bayer Leverkusen eben aufzuheben. Und ich sage, es ist ein guter Zeitpunkt, jetzt Bayer Leverkusen zu bekommen. Natürlich, wie gesagt, Supercup, da hat Bayer schon gezeigt, dass es nach wie vor die Stärken hat, eben auch, wenn es nicht optimal läuft, da zu sein, erfolgreich zu sein und zu gewinnen. Aber die Gladbacher haben vielleicht auch gesehen, wie der VfB Stuttgart es geschafft hat, Leverkusen doch arg unter Druck zu setzen.
Obwohl es ja einem fast Angst bereiten muss, dass Leverkusen das jetzt in Unterzahl hinbekommt und nicht mehr Last-Minute-Tore schießt, sondern schon in der 88. Minute ausgleicht. Das eine
Frühstarter.
Ja, genau, Frühstarter, ganz souverän noch dieses Unentschieden. Also der arme VfB Stuttgart hat, glaube ich, sehr oft Leverkusen am Rande der Niederlage gehabt. Nie hat es geklappt. Ja, auch jetzt nicht, aber es war mal wieder auch ein mitreißendes, tolles Spiel zwischen beiden Mannschaften. Wurden jetzt ja schon Vergleiche gezogen zwischen diesen großen Duellen Bayern gegen Dortmund, dass das jetzt gerade irgendwie das sehenswerteste Duell im deutschen Fußball ist. Ja, aber Borussias Aufgabe wird es wahrscheinlich erstmal sein, das Ganze am Freitag nicht so sehenswert zu gestalten. Aber dabei sollten sie auf jeden Fall nicht vergessen, auch ein bisschen Fußball zu spielen und sei es dann durch gutes, schnelles, organisiertes Umschalten, weil Carsten nochmal so 90 Minuten hinten drin beinahe im eigenen Strafraum sich verbarrikadieren, wie das beim 0-0 in der vergangenen Rückrunde war. Das wird wahrscheinlich nicht nochmal hinhauen. Ich würde sagen, da ist gegen Leverkusen das Glück für dieses Jahr eigentlich schon aufgebraucht worden.
Da glaube ich auch, dass die neuen Charaktere in der Gladbacher Mannschaft da auch einen anderen Plan haben. Und eigentlich sollte es auch der Plan der Gladbacher Mannschaft generell sein, zwar vielleicht von hinten raus das Spiel zu machen, aber definitiv sich nicht hinten rein zu stellen, sondern dann auch vorne die Leverkusener zu attackieren in den Momenten und versuchen dann einfach auch das eigene Spiel, ob es jetzt wirklich ein brillanter Fußball dann schon sein kann, aber auf jeden Fall den Versuch zu starten über die guten Fußballer, die man eben hat, über einen Alassane Player, über einen Kevin Stöger, über Franck Honorat, dann wirklich gute Situationen zu kreieren, über Rocco Reitz oder Sander oder dann eben Weigel, je nachdem, wer dann spielen wird in der Zentrale. Das sind für mich die Leute, die dann einfach dafür verantwortlich sind, nach vorne was zu machen und auch den Willen auf den Platz bringen müssen. Es ist ein Heimspiel. Da darf man überhaupt nicht vergessen, natürlich in Leverkusen sich hinten reinzustellen, aber zu Hause im eigenen Stadion sollte doch wirklich der Versuch gestartet werden, auch wenn Bayer Leverkusen kommt. Und damit ist Gladbach in den Spielen gegen große Mannschaften, gegen die Bayern, gegen Dortmund, gegen Leverkusen tat man sich ja zu Hause auch immer schwer. Aber wenn dann eben die ganz Großen kamen, da hat Gladbach immer dann gut ausgesehen, wenn es mutig gespielt hat. Wir haben eben dieses 5-0 gegen die Bayern angesprochen. Da wurde einfach wirklich richtig Bambule gemacht nach vorne. Und ja, das wäre eigentlich das, was man dann auch sehen will. Natürlich basierend auf einer gut funktionierenden Defensive. Da sind 6 Leute für verantwortlich in diesem Seoane-Konzept, eben die beiden Sechser.
Er würde jetzt antworten, dafür sind 11 verantwortlich.
Ja, natürlich, aber die anderen 4 sollen sich ein bisschen mal ums Offensive kümmern. Nein, natürlich sollen auch die vorne mit verteidigen, respektive den Druck von der Kette nehmen. So hört sich ein bisschen so an wie Fahrradfahren, irgendwie einen Druck von der Kette nehmen. Aber gut, am Ende geht es darum, dass die Dinge funktionieren müssen in den Abläufen und dass man eben einfach es schafft, Leverkusen die Spielfreude ein bisschen zu nehmen und selber vielleicht dann so, sich da ein Beispiel an Aue zu nehmen, klare Aktionen nach vorne und das, was sich dann bietet, einfach zu nutzen.
Sollen wir dann vielleicht einfach mal über die Leute reden, die das tun sollen?
es könnte sich anbieten und dann passiert jetzt wieder das, was wir, haben wir das letzte Woche, haben wir es, glaube ich, vergessen, oder?
Nee, wir hatten ja unsere Live-Aufnahme und da waren wir nicht so regiemäßig aufgestellt.
Ja, so ein kleiner Jingle. Aber ich bin ja froh, dass er jetzt wieder kommt. Jetzt kommt, bevor wir irgendwelche Namen erwähnen, kommt unser Jingle zur Aufstellung. Bitte sehr.
Aufstellungstipp.
Und da sind wir wieder. Und ich würde sagen, was die Torhüterposition angeht, reicht ein Wort.
Ja, zwei Silben, fünf Buchstaben, Omlin.
C. Damit sind wir durch und gehen rüber zur Viererkette. Und da würde ich schon jetzt mal für Stefan Leiner plädieren, weil irgendwie war mir das von Joe Skelly doch ein bisschen zu luschig in der einen Situation. Und dass ein Stefan Leiner Kopf an Kopf mit Joe Skelly ist, führt eben dazu, dass Ceoane dann vielleicht auch in solchen Spielen sich für den etwas robusteren Typen entscheidet. Und darum sage ich, rechts in der Viererkette Stefan Leiner und der Rest, ja, hängt ein bisschen von Nico Elvedis Gesundheit ab, vermute ich mal.
Ja, direkt Widerspruch. Mensch, ist ja direkt hier. ich glaube, also erstens glaube ich nicht, dass er das mit Leiner macht und ich würde auch das Projekt Skelly weiter pflegen. Es sah natürlich nicht gut aus vor dem Gegentor, aber ja, so Situationen gibt es wahrscheinlich gar nicht am Freitag. Ich sehe einfach Stefan Leiner gar nicht so nah mehr an Joe Skelly. Kann auch anders sein, aber zum Beispiel sehe ich es jetzt zwischen Sander und Reitz viel enger. Also glaube ich da auf an Skelly und an eigentlich keine Veränderung. Ich schwanke jetzt noch, was es mit Elvedi wäre, wenn er da wirklich ausfällt. Friedrich hat beim 0-0 im Januar gespielt. Man wird wieder viel im tiefen Block verteidigen. Das ist natürlich jetzt ein Argument, dass man sagt, komm, dann kann das auch Marvin Friedrich regeln. Ist sicherlich eine Frage, die sich Ceoane unter der Woche stellt. Das wäre natürlich jetzt eine riesige Feuertaufe für Carudia, da gegen Leverkusen zu spielen. Das wird sicherlich eine der spannendsten Fragen in dieser Woche. Aber ja, Kuitakura hat seinen Platz sicher. Und ja, Nico Elvedi, so eine Fußkapselgeschichte, das kann ja dann auch immer hinhauen mit dem Tapeverband und wenn er einigermaßen schmerzfrei ist. Aber ja, sicherlich ein Wettlauf gegen die Zeit, so wird das bestimmt auch auf der PK formuliert werden.
Aber wenn Elvedi die fit ist, würde ich glaube schon sagen, oder wenn Ceoane das Gefühl hat, dass er bei 100% ist.
Wenn er kann, dann fit, soll er, ja.
Genau, ja, würde ich tatsächlich sagen, dann rein mit ihm, um vielleicht auch ein bisschen den Druck von Chiarodia zu nehmen. Und ja, Luca Netz, wie gesagt, Hut ab, zurückgekommen nach diesem unglücklichen Gegentor und das Tor eben gemacht, seine Offensivqualitäten reingebracht. Und ich glaube, so einem wie ihm tut das richtig gut. Er hatte ja auch eine schwierige Saison in der vergangenen Spielzeit, hatte da seine Malessen auf der Seite, war natürlich mit drin in der 67-Gegentore-Geschichte. Und von daher glaube ich, dass gerade er durch dieses Tor nochmal richtig Selbstvertrauen tankt. Und ja, das ist ja auch das Prinzip, dass eben die beiden Flügelverteidiger, und das, klar, dann spricht das auch für Joe Skelly, was die Aufstellung angeht, mit nach vorne gehen und ja, hoch stehen, wie es so schön heißt. Aber Luca Netz auf jeden Fall, finde ich, im Moment gesetzt und auch klar gesetzt, wenn wir schon über Zweikämpfe reden im Vergleich zu Lukas Ulrich. Und von daher Viererkette steht und die Doppelsechs, da können wir wahrscheinlich wieder ein bisschen diskutieren. Ich weiß schon, was du ganz gerne sehen würdest, aber ich sage, dass meiner Meinung nach, auch wenn es mir für Rocco Reitz leid tut, aber ich glaube, dass jetzt aufgrund der Stabilitätsgeschichte und eben, dass andere Prinzipien gefragt sind, vielleicht als die Reitz dann konkret einbringen kann, Weigel, Sander die Doppelsechs bilden werden gegen Leverkusen oder könnten oder sollten, wie auch immer.
Ja, erster Podcast nach dem ersten Pflichtspiel und hier ist schon wieder gastroenterologische Sprechstunde, denn ich habe Bauchschmerzen. Die bereitet mir Julian Weigel und ich befürchte, es wird Running Gag, kann man es wahrscheinlich nicht nennen in dieser Saison. Ich bin nach wie vor nicht überzeugt und glaube, dass das auch noch ein Problemthema wird in dieser Saison, denn wir haben jetzt wirklich wie viele Jahre darüber gesprochen, dass endlich dieser klare Reparierer-Sechser kommen soll. Philipp Sander kann das vielleicht auch am ehesten, aber so richtig klar ist er halt immer noch nicht gekommen. Und ich finde, man hat das auch gesehen in dieser Szene beim Gegentor, dass Julian Weigel da auch in keiner Weise in der Lage war, irgendwie diese Lücke zu schließen, hinten dann zur Stelle zu sein und irgendwie aufzufüllen. Mit Ball, ja, ist das immer wieder ordentlich. Er müsste aber meines Erachtens auch noch mehr eingebunden sein, um seine Stärken auszuspielen. Der Elfmeter lassen wir jetzt außen vor. Das ist, glaube ich, hat nichts mit seiner Rolle im Team zu tun. Aber ja, ich glaube nicht daran, dass er nicht spielen wird. Deswegen, ja, gehe ich davon aus, Weigel, und würde dann aber unter allen Gesichtspunkten jetzt trotzdem weiterhin auf Rocco Reitz setzen. Und zumindest diese Doppelsechs pflegen, Philipp Sander dann jetzt für mich dann einfach ein guter Herausforderer für beide, so muss man es formulieren.
Also erstmal ist es wichtig, dass auch Julian Weigel unter dem Druck steht, keine Garantie zu haben zu spielen. Also das muss wirklich bei jedem so sein, von daher auch bei Julian Weigel. Also ich sehe schon, dass wir wahrscheinlich spätestens nächste Woche mal eine Debatte zu Julian Weigel machen, weil ich bin ja also jetzt kein Fan, muss man nicht sagen, aber ich glaube, ich habe eine etwas andere Sichtweise auf ihn. Ich glaube schon, dass er einer ist, der gerade was dieses fußballerische Element und auch das neue, der neuen Ansatz von Borussia relativ wichtig ist, als jemand, der von hinten raus mit sauberem Passspiel eben die Bälle nach vorne tragen kann. Rocco Reitz ist ja eher einer, der emotionaler in das Spiel reingeht, der auch mit Dribblings, also eher so dieser Typ, wie es auch ein Kone macht, den dürfen wir auch nicht ganz vergessen, eigentlich in unserer Debatte hier über die Doppelsechs, bin ich mir auch nicht sicher, wenn der da ist und wenn er fit ist, ob nicht dann plötzlich Kone neben Weigel steht.
Aber da würde ich ja mal so allein aufgrund des Gegners, wir erinnern uns dran, 3 Jahre ist es ja, schon sagen, also wenn Manu Kone in der Startelf steht am Freitag, dann weiß ich nicht, also was für Maßnahmen begriffen werden müssen, aber das wäre ja wirklich unter dem Gesichtspunkt, dass er noch verkauft werden soll, nahezu fatal. Er müsste ja dann auch nur dieses eine Spiel jetzt mal aussetzen, und wenn er dann nicht verkauft wird, kann er eben voll wieder einsteigen, so wie das bei Nico Elvedi war. Aber den jetzt da reinzuwerfen und in irgendeiner Form dann noch einen Transfer zu gefährden, das fände ich höchst fahrlässig.
100% d'accord. Ich wollte es nur mal anmerken, nicht, dass jemand auf die Idee kommt,
dass wir ganz vergessen. Rein sportlich und so und auch jetzt, ne? Fitnessmäßig wäre er Kandidat, aber er sollte in meinen Augen keiner sein.
Nein, also den Fehler sollte man, und da kann ja dann vielleicht der Sioane mal kurz mit Herrn Hütter telefonieren. Sein Nachfolger war ja sein Nachfolger damals in Bern, und sich den Rat einholen, mach sowas nicht, Jerry, lass es sein, spring gegen Leverkusen, keinen Franzosen, der verkauft werden soll. Das kann richtig teuer werden und Ärger bringen und alles so. Also, Kone, kein Thema für uns beide. Bei mir ist es der Sander, bei dir ist es der Reitz, und über Weigel machen wir spätestens nach dem Bochum-Spiel, würde ich mal sagen, eine Debatte, und dann sagt jeder, was er von dem hält oder nicht hält. Wie auch immer. Die beiden. Wichtig ist ja, dass diese Doppelsechs vor allem auch etabliert ist. Das ist ja ein neues und klar definiertes Element in der neuen Borussia-Variante, einfach diese Doppelsechs, um Stabilität zu haben, und wie man sie dann ausgestaltet. Ich bin sehr gespannt. Wird für mich eine der entscheidenden Fragen auch gegen Leverkusen sein. Ja, und vorne, Yannick, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, never change,
Offensivquartett. Ja, fantastische, ja, also, 4 sind sie noch nicht, ganz langsam. Ne?
Nein, das dürfen sie. Wobei, Fallrückzieher, Tor, schöner Pfostenschuss von Stöger. Tim Kleindienst hat sein Tor nicht gemacht. Ich glaube, der hat jetzt schon sozusagen den Torpfosten zwischen den Zehen, um da nicht zu martialisch zu sein mit Messern und so weiter, aber ich glaube, der ist immer so heiß auf Tore und hatte dann ja auch eine große Chance, wurde vom Torwart da pariert, und eigentlich hatte er ja auch den großen Ansatz zu sagen, ich schieße das erste Gladbach-Tor, war aber auch trotzdem der erste, der Franck Honorat gratuliert hat bei dessen Debüttor, aber ich glaube, Kleindienst hätte auch nichts dagegen, wenn er jetzt das erste, zweite, dritte oder vierte Tor in der Bundesliga schießt, wie auch immer. Und von daher, diese Offensive gefällt mir auch von daher ganz gut, weil sie dann eben auch in Verbindung mit einem von hinten raus spielenden Weigel, aber weil da viel fußballerische Qualität auf dieser Dreierlinie hinter der einzigen Spitze ist. Ich finde nach wie vor, dass Franck Honorat ja auch so gewisse Spielmacherqualitäten hat mit seinen Läufen, mit seinem Reinlaufen, natürlich mit seinen Flanken. Dann hast du die wirklich, man hat es gesehen, Player als Passspieler, Stöger mit seinen Chips, mit seinen tiefen Pässen. Und Player, man darf es ja nicht vergessen, Player hat ja gegen Racing Straßburg da diesen entscheidenden Pass auf Kleindienst gespielt. Also das ist für mich eigentlich die Offensive, die musst du spielen lassen, wenn sie kann, immer drauf und machen. Und dann tun die auch, dann machen die auch ihre Tore. Von daher läuft und sollte auch so weiterlaufen. Und ich wüsste auch jetzt nicht, warum man da irgendwas ändern sollte. Tut sicherlich für Thomas Tschwanscherer ein bisschen schwierig, die ganze Situation. Aber er hätte es ja dann auch anders gestalten können und sich anders präsentieren können. Hat er aber nicht. Und Kleindienst ist nun mal die Nummer 1 vorne.
Ja, da sehe ich auch einfach niemanden, der sich da so aufdrängt. Shio Fukuda war bei der U23. Also immerhin hat es Tschwanscherer geschafft, dann da als Mittelstürmer im Kader zu bleiben, wenn gleich er dann auch bei seiner einzigen Szene über rechts kam und Manu Kone bedient hat, der ja noch eingewechselt wurde, nicht Florian Neuhaus. Auch ein eindeutiges Zeichen, glaube ich, an Florian Neuhaus, der ja in der Theorie auch jemand wäre, der so eine Stürgerposition dem Neuzugang Borussia streitig machen könnte, aber da auch weit von entfernt ist. Ja, deswegen, da ist also viel Ablösesumme auf der Bank, Ngumu und Tschwanscherer, 18, 19 Millionen und gut, jetzt wenn ich noch gegen Julian Weigel argumentiere, wären es 25 Millionen auf der Bank. Der einzige so richtige Herausforderer, der da so am Horizont gerade erscheint, das wäre Robin Hack, vielleicht dann auch schon wieder gegen Leverkusen im Kader und bereit für einen Joker-Einsatz je nach Spielverlauf, also ist ja dann sowohl in Führung liegend als auch bei einem Unentschieden einer oder zurückliegend natürlich, den man reinbringen könnte. Aber ja, das ist diese Viererreihe erstmal in Stein gemeißelt und Alassane Player hat es ja irgendwie geschafft, so vom halb abgehakten dann jetzt doch wieder zum super wichtigen Spieler zu werden. Auch ein Phänomen, er hat ja eigentlich in jeder der vergangenen Spielzeiten so ein paar Monate gehabt, wo er wirklich überragend war. Dann ist er in ein tiefes Loch gefallen, siehe auch die letzte Rückrunde, als ihm so diese Fußprellung den Zahn gezogen hat. Aber jetzt gerade wieder super wichtig mit 31 Jahren und gut, dass er da ist.
Ja, definitiv. Er ist ja auch nach wie vor einer der besten Fußballer und ich glaube, dass diese Verbindung mit Kevin Stöger, ich glaube, ich habe es an dieser Stelle auch schon mal gesagt, dass die beiden einfach richtig gut zusammenpassen, fußballerisch, und das sind auch für mich die mit hauptsächlich dafür verantwortlich sind, dass eben jetzt doch im Laufe der Zeit der Borussia Fußball wieder die Qualität deutlich steigert und da hoffen wir doch mal auf Player und Stöger. Vielleicht noch ein bisschen was zur Bank. Ich meine, das ist ja schon recht luxuriös, möglicherweise einen Neuhaus, einen Ngumu, natürlich einen Tschwanscherer und so weiter einwechseln zu können. Sollten eigentlich alle mega motiviert sein, einfach an die anderen heranzurücken und vielleicht diese Augenhöhe-Situation noch weitaus mehr herauszufordern. Das ist ja das, was sich eigentlich Roland Wirkus und Gerardo Seoane erhoffen von dieser Mannschaftsstruktur. Dass jetzt ein Florian Neuhaus einfach nochmal aus seinem Schneckenhaus rauskommt und zeigt, Leute, ich bin Florian Neuhaus und ich will hier spielen. Dass ein Ngumu vielleicht dann doch mal mehr Stabilität reinbringt und dass ein Tschwanscherer einfach sagt, der Kleindienst kann ja die Tore machen, aber wenn ich dann reinkomme, mache ich eben auch zwei. Und das wäre einfach das, was eben dann der positive Konkurrenzkampf ist. Robin Hack brauchen wir gar nicht drüber zu reden. Klar, der wird kommen, der wird auch mit seiner Unbekümmertheit mit Sicherheit wieder seine Akzente setzen in dieser Saison. Also da sind schon ein paar Leute, gerade was die Offensive angeht, in der Hinterhand und von daher bin mal gespannt. Nochmal Bayer Leverkusen, klarer, eindeutiger, großer Favorit, kann man nennen, wie man will, aber definitiv Favorit. Und dann sollte eben Borussia Mönchengladbach der beißende Underdog sein, oder?
Ja, so wie beim letzten Mal, als der Meister sein Auftaktspiel verloren hat. 2001, da war es noch gar kein offizielles Saisoneröffnungsspiel. Am Bökelberg, weiß ich noch, sehr früh, Ende Juli hat die Saison damals begonnen. Ari van Lent nach dem Ball von Marcel Wittecek hat der Aufsteiger dadurch den amtierenden Champions-League-Sieger geschlagen. Und ja, jetzt wäre es also an Borussia, diese Leverkusener ungeschlagen Serie in der Bundesliga oder im deutschen Fußball, da hat sie jetzt auch noch bestanden nach dem Supercup, zu beenden. Carsten, wird dir das gelingen? Was ist dein Tipp?
Boah, das ist jetzt tatsächlich schwierig. Ich sage 2-2.
ja, ich mache es langweilig und sage es nicht 2-2. Ich hatte ein 1-1 im Kopf, würde jetzt sagen, könnte jetzt sagen, nicht auch noch unentschieden tippen, aber dann geben wir mal unserem Unentschieden-Gefühl nach, so wie vor 3 Jahren bei Borussias letztem Saisoneröffnungsspiel gegen die Bayern. Da hätte man sogar fast gewonnen, hätte noch Elfmeter bekommen müssen in der Schlussphase. Aber ja, also ich würde sagen, das wäre ein großer und guter Erfolg, einen Punkt zu holen. Damit dann das gesamte Jahr gegen Leverkusen ungeschlagen zu bleiben. Ja gut, es könnte noch ein Pokalduell geben, aber ja, zum zweiten Mal in der Liga dann nicht zu verlieren. Ja, 1-1. Schauen wir mal.
Ja, 2-2, schauen wir auch mal. Und wie war das jetzt vergangene Woche? Da war es, glaube ich, habe ich, glaube ich, 3-1 gesagt, kann das sein, beim Pokal?
Das könnte sein, weil ich mich daran erinnere, dass ich knapper getippt habe. Das geht ja dann nur so. Ich glaube ja, guter Auftakt, ja. Mensch. Also,
ja, immer 100%.
Erstaunliche Frühform.
Erstaunliche Frühform, genau, wahrscheinlich hat es sich dann auch damit. Ja, wie auch immer, ich glaube, es wird auf jeden Fall auch ein gutes Spiel. Es ist ja für Borussia ein großer Abend, das muss man ja sagen. Einfach diese Saisoneröffnung. Spiel, da schaut alles drauf, die ganze Fußballwelt, kann man fast sagen, wenn die Bundesliga wieder einsteigt mit Xabi Alonso, also das ist ja auch nochmal eine Nummer, die das Ganze nochmal vergrößert, bei allem Respekt vor allen anderen, aber das ist nun mal der absolute Trainer der vergangenen Saison gewesen, mit dem, was er in Leverkusen aufgebaut hat, ja, Leverkusen unter Druck, würde ich fast sagen, da sind die Erwartungen groß. Und deswegen wird ein tolles Spiel. Wir werden im Stadion sein, Yannick. Ich freue mich auch drauf, muss ich wirklich sagen, auch wenn es ja so Abendspiele für uns als Berichterstatter immer auch doch einen Stressfaktor haben, weil man eben aktuell noch was rausschießen muss, weil man eben dann noch die Interviews zusammenklaubt, die Texte schreibt und macht und tut. Also wird auch ein langer Abend für uns, aber es wird ein toller Fußballabend. Da bin ich mir relativ sicher und ich hoffe für Borussia Mönchengladbach, beziehungsweise für den deutschen Fußball, dass es einfach auch ein schöner Auftakt einer schönen Saison wird. Und das wäre das, wo mit einem 2-2, fände ich, wäre das schon ganz gut bestückt.
Ja, und der Abend beginnt ja für die Borussia-Fans schon am Nachmittag, wenn sie wollen, am Alten Markt. Und dann gibt es einen Fanmarsch Richtung Stadion. Also vielleicht auch bei eurer Anreise berücksichtigen, dass es da Stau besonders geben könnte. Kommt früh genug, wenn ihr es schafft. Und ja, genau, damit er dieses Spiel auch nicht verpasst. Keine Minute davon, denn wahrscheinlich alle 90 davon sollten sich lohnen. Ja, sportverbundenes Vergnügen und wir analysieren das Ganze dann in der nächsten Woche.
In diesem Sinne. Tschö.
Tschö.
Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de.
Hi, ich möchte euch Geschichten erzählen über Sportlerinnen und Sportler, die die Welt verändert haben. Im neuen Sportschau-Podcast Changemakers. Etwa die Story von Didier Drogba, Starfußballer der Elfenbeinküste, der es geschafft hat, Menschen während eines Bürgerkriegs wieder zueinander zu führen. Oder die von Billie Jean King, der besten Tennisspielerin ihrer Zeit. Wie wurde sie zur Ikone der Gleichberechtigung, auch über den Sport hinaus? Changemakers, wie SportlerInnen die Welt verändern. In der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.